Das wollen wir neu lernen, die Welt auch als Königreich unseres Gottes wieder zu sehen und uns daran zu freuen. Diese leidende Welt, in der so viel geweint wird, bleibt dennoch das Königreich unseres Gottes. Wir haben ja jetzt vor, einige Predigten über die ersten Blätter der Bibel zu halten. Wir wollen dabei nicht das auch sagen, was Sie in vielen gelehrten Büchern finden, die sich mit den wissenschaftlichen Fragen auseinandersetzen. Wir wollen durch das Wort Gottes ein Licht auf unserem Wege bekommen, für unser Leben Klarheit. 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste, von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe und fruchtbare Bäume auf Erden, die an jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringt, an jedes nach seiner Art. Und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, an jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden, Tag und Nacht, und geben Zeichen, Zeiten und Tage und Jahre, und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere. Dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Auch diese kleinen Hinweise der Schöpfungsgeschichte sind ja so wichtig, wie Gott der Welt die Kraft gibt, dass die Erde aufgehen lässt, die Pflanzen, dass das Meer die Fische hervorbringt. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, an jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vöglein, jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war, und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllt das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so, und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war, und Gott sprach, nein, da brechen wir ab, das machen wir das nächste Mal, von Vers 26 ab, von der Erschaffung des Menschen. Herr, erkläre uns die Werke deiner Hand. Amen. Jetzt wollte ich Sie erinnern an all die schönen Bilder, die Sie schon von dieser Welt gesehen haben. Und Sie müssten jetzt noch einmal an unserem Auge vorüberziehen, wenn es nur an einem Herbsttag der Sonnenschein war, der durch eine Waldlichtung fiel, wo man den Dunst sieht und noch einmal die Farben der Natur aufleuchten. Ob es Urlaubseindrücke waren in den Bergen, die wilde Schroffheit der Bergriesen in ihrem ewigen Schnee und das liebliche Tal, ob es die Gewalt des Meeres war im Sturm oder ob es ein Augenblick war, wo wir vor dem Wunder eines eben geborenen Kindleins standen. Irgendwo hat uns die Macht und Größe Gottes eingefangen. Und seitdem es Menschen gibt, haben sie über die Größe der Schöpfung nachgedacht, ja gegrübelt, und haben das Geheimnis der Natur zu verstehen versucht. Und je mehr Menschen drüber nachdenken, umso mehr wird auch deutlich, dass ja hinter diesen ganzen Fragen nach dem Verständnis die Frage nach meinem eigenen Leben steht. Woher kommt die Welt und woher komme ich? Wo war ich vor 200 Jahren? Und wo werde ich sein, wenn ich mein Leben beschließe? Was steht denn hinter dieser ganzen Welt, die ich betasten, berühren und sehen kann? Wo läuft sie hin und was können wir an ewigen Aussagen über diese Welt machen? Ich bin froh, dass uns das Wort Gottes ein paar wichtige Hinweise gibt. Und ich möchte heute an drei Stellen zeigen, wie sie uns etwas zerstört. Das, was hier in der Bibel steht, wendet sich gegen unsere trügerischen Hoffnungen. Wenn man sich heute ein wenig umhorcht, wie die Menschen die Welt verstehen, in der sie leben, dann wird das mit einer saloppen Leichtigkeit gesagt. Das ist eben alles so geworden. Wenn man nachfragt und sagt, aber wie ist denn das geworden, dann sagen die Menschen sehr unbekümmert, ja nun, wie soll das auch gegangen sein, ich weiß es nicht. Es wird eben so gekommen sein, wie wenn es die selbstverständlichste Sache der Welt wäre. Das ist von alleine gekommen, sagen sie dann. Das ist von selbst gekommen und da steht dann dieses Wort vom Zufall, das sich bei den meisten Menschen eingebürgert hat als die Grundhaltung. Ich möchte hier, schon weil ich in Biologie und in Physik immer zu schlecht war, nicht versuchen, in die Geheimnisse auch der ganzen großen Erkenntnisse der Menschen über die Weltentstehung einzudringen. Aber ich habe mir einen Satz notiert von einem Forscher, Denui, der sagt, damit nur ein Eiweißmolekül in der Welt aus Zufall entsteht nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung, müsste man die Elemente in der Lichtgeschwindigkeit schütteln, um die nötigen Kombinationen zu erreichen. Und bräuchten, damit nur ein Eiweißmolekül aus Zufall entstehen könnte, eine Zeit von 10 hoch 234 Milliarden Jahren. Dass nur durch Zufall ein Eiweißmolekül entstünde, von einem Lebewesen noch gar nicht zu reden. Schon von dieser Seite her ist der Gedanke, der die meisten Menschen bewegt, an den Zufall so lächerlich und so sinnlos. Und doch müssen wir immer wieder sagen, ich kann keinen Menschen zur Erkenntnis der Größe Gottes bringen über seinen natürlichen Sinn. Und Sie sollten es doch wissen. Und dann wollen wir auch nicht mehr versuchen, anderen es anzudemonstrieren. Man kann an Gott, den Schöpfer, nur glauben durch Offenbarung. Und das, was hier auf den ersten Blättern der Bibel steht, ist Offenbarung, die Gott denen gegeben hat, die es für uns aufgezeichnet hat. Das ist Erleuchtung. Ein Licht muss uns Gott aufstecken. Ich muss das gleich abwehren gegen das Missverständnis. Wenn wir sagen, dann ist es also eine Glaubensaussage. Wir meinen ja immer, Glauben, das sei so, was jeder nach seinem Gutdünken sich zurechtlegen könnte. Glauben, das sei das Spiel der eigenen Fantasie, so wie jeder sagt, ich habe meinen eigenen Glauben oder im Württemberg sein eigenes Gläuble. Das bastelt er so nach seinem Gutdünken zurecht, darum kann es nie gehen. Im Hebräerbrief im 11. Kapitel steht, Durch den Glauben, durch das Erkennen Jesu, das meint ja das Neue Testament mit Glauben, durch das Wissen von Jesus sind wir davon überführt worden, von der Wahrheit überführt worden, dass die Welt durch Gottes Wort gemacht ist. Und das können Sie anders nicht erkennen und anders nicht verstehen. Für uns hat dann natürlich die Welterkenntnis einen doppelten Grund. Wir müssen sagen, wenn wir hinaussehen in die Welt, dann sind wir überwältigt von der Macht und Größe der Schöpfung, die wir sehen. Und je mehr wir eindringen in die Geheimnisse der Natur, da tritt uns nur die Größe Gottes entgegen. Für einen glaubenden Menschen wird diese ganze Natur durchsichtig. Aber das andere kommt mit dazu, ein inneres Überführtwerden durch das Wissen und die Größe Jesu, wie er diese ganze Welt zusammenhält. Und das gehört für uns dazu. Aber jetzt muss ich davon reden, wie diese trügerische Hoffnung auf den Zufall heute uns am Leben hindert, unser Leben zerstört und die meisten Menschen sogar gar nicht mehr befähigt, das Glück des Lebens zu finden. Und jetzt wollte ich die ganzen Verse noch einmal entlang gehen, wo da steht, wie die Erde wüst und leer war. Im Hebräischen steht ja hier das Tohu wa Bohu, diese Welt des Chaos, in die Gottes Schöpfungswort hineinspricht, da Befehl es werde. Und dann ordnet Gott aus diesem Chaos eine schöne, unbegreiflich schöne Welt. Wenn solche Dinge durch Zufall entstehen würden, dann hätte das einen Grund, dass wir das Chaos unseres Lebens, das ja immer wieder sichtbar wird, noch lange vor uns herumschieben. Wir leben ja gar nicht in der heilen Schöpfung. Wir leben als zerrissene Menschen, mit wilden Sinnen, die wir nicht zähmen können, mit finsteren Gedanken, mit einem Geist, der uns nicht zum Licht führt, sondern oft in die Tiefe, mit einem Leib, der uns viele Rätsel aufgibt und den wir kaum steuern können. Und wenn uns dann noch die Seelenärzte hineinleuchten in die Tiefe unseres Unterbewussten, dann erkennen wir das Wunder der Schöpfung, dass Gott diese Chaosmächte ja nur gebannt hat. Im Sündenfall sind sie wieder hereingekommen in die Welt. Mit unserem Paktieren mit dem Teufel, mit der Sünde, kommen die ganzen Zerstörungsmächte in unser Leben. Wer Sünde tut, der wird der Sklave der Sünde. Und nun haben die meisten Leute die Meinung, das wird sich von allein machen. Es kommen sicher bessere Zeiten. Da wirkt sich der Glaube an den Zufall so verhängnisvoll aus. Nein, keine Ehekrise meistert sich von allein. Keine Schwierigkeit ihres Lebens meistert sich von allein. Sie können auch nicht mit irgendwelcher Willensanstrengung gegen alle diese Fehlentwicklungen ihres Lebens angehen. Wüst und leer, unfruchtbar, verdorrt, so dass nichts drauf wachsen kann. So war das da, wo das einsetzt, als Gott spricht. Und wir glauben gar nicht, dass die Urstofflichkeit der Welt für uns irgendetwas Befriedigendes hat. Mir geht es jetzt darum, dass wir heute vor Gott erkennen, wie er ein Leben heil machen kann und zurechtbringt und neu macht, wie er das Wüste und Leere neu ordnet. Es braucht gar nichts anderes als sein Befehlswort und es geschieht. Er ruft dies hinein in ihr Chaos hinein, heute Morgen. Ruft Gottes Schöpfungswort, es werde. Wenn Jesu Heilungskraft sie berührt, dann wird ein Leben frei von allen schrecklichen Veränderungen. Es ist ein Heilungsprozess ungeahnten Ausmaßes, der hineingeht bis in unser pervertiertes Charakterleben hinein. Und das Große ist, dass Jesus Menschen umformt und neu schafft. Diese Schöpfungsgeschichte ist ja nicht nur eine Geschichte, die wir sehen in der ersten Schöpfung, sondern heute in der Neuschöpfung Jesu noch einmal. Das hat Paulus im Epheserbrief, im Kolosserbrief so deutlich gemacht, dass die ganze erste Weltschöpfung schon durch Jesus geschehen ist, der damals sein Wort gerufen hat über das Chaos der Welt. Es werde. Der ruft es heute noch einmal hinein. Warten Sie doch nicht auf irgendwelche Zufälle. Die kommen nicht. Und die Finsternis der Welt. Wenn der Prophet Jesaja dann sagt, Finsternis bedeckt das Erdreich. Wenn man heute sieht, wie junge Menschen dahinlaufen, nichts erwarten vom Leben, keine Hoffnung und keine Freude haben. Da wollte man nur beten und rufen, Herr Jesus, jetzt ruf du noch einmal hinein, es werde Licht. Wissen Sie, dass es kein zerstörtes Leben gibt, auch wenn alle Regungen der Liebe erstorben sind und nur noch Hass da ist, in dem Jesus nicht Licht schaffen kann, so helles Licht, dass alles neu wird. Und er scheidet Licht und Finsternis. Das geschieht im Wunder der Bekehrung, wo ein Mensch umkehrt und die Hand Gottes fasst. Und es kommt zur Trennung und zur Erneuerung des Lebens. Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in eure Herzen gegeben. Wir leben nicht bloß im Rückblick und wir denken nicht bloß an die schönen Blumen, die blühen, und an das Grün der Wälder, sondern mach in mir deinem Geiste Raum, Herr. Heute, in meinem krisenhaften Leben, dass ich dir werd ein guter Baum und lass mich Wurzel treiben. Verleihe, dass du deinem Ruhm, ich deines Gartens schöne Blumen und Pflanze möge bleiben. Ich wollte, dass sich das jetzt auswirkt, was wir hier lesen, in erneuerten Familien, in einem neuen Bezug zu unserem Körper und unserem Leib und all den Kräften unseres Lebens. Zu einer ganz neuen Einstellung, auch zur Lebenszeit bis hin zum hohen Alter, das uns Gott schenkt. Gaben unseres Gottes, die er erleuchten und hell machen will. Ich habe also gegen trügerische Hoffnungen gesprochen. Gegen diesen Zufallsglauben. Und jetzt muss ich ein Wort gegen die qualvolle Isolierung sagen, wo Menschen nicht mehr die Schöpfungsgeschichte kennen, das Wunder der Erschaffung der Welt und ihres Lebens, ziehen sie sich zurück. Das ist ja alles ganz alltäglich, was einst der große Gelehrte Rousseau uns gebracht hat, der uns auf die Spur gesetzt hat, dass der Mensch überhaupt nicht schlecht sei. Das, was unsere jungen Menschen so begeistert, sie sind gut. Nur die Zwänge sind schlecht. Lasse nur wachsen, wehret ihnen nicht. Und dann kommt der Ruf schon bei Rousseau zurück zur Natur. Ich sehe auch in manchem unserer gegenwärtigen grünen Bewegung so viel von diesem Heilsglauben, dass das klar ist, wir sind ganz mit einig und wir arbeiten gerne mit, wenn es darum geht, diese kostbare Welt und die Gaben Gottes zu erhalten. Da wollen wir ganz mit dabei sein und mitstreiten. Aber wenn sich damit der Glaube verbindet, als ob ich im Grünen mein Heil und mein Leben finden kann, als ob ich nur durch den Wald spazieren müsste und da die Gottheit rauschen höre, dort werde ich eingeschlossen sein in eine qualvolle Isolierung. Und wie ist es jetzt den Kranken zumute, die mit ihrem sterbenden, verwesenden Leib allein sind? Die Natur tröstet mich dann nicht. Und wenn ich in der Natur den Kampf aller gegen alle sehe, eins meiner Kinder hat eine fleischfressende Pflanze gehabt. Das war so nett, wie da die Mücken gefangen wurden, aber dann konnte sie nachts nicht mehr schlafen. Weil das so grausam anzusehen war, wie da so ein ganzes Insekt verschlungen wurde von diesen kleinen Blättern und da etwas sichtbar wurde von dieser grausamen Natur. Die Natur tröstet mich nicht, Und wir wissen auch von so vielen, die aussteigen wollen. Und in unserer gottlosen Welt macht sich eine Verneinung des Lebens breit. Dass Menschen Angst haben, Kinder zu gebären. Und sagen, es ist besser, wir töten Kinder im Mutterleib, als dass wir sie aufziehen. Weil man Angst vor dem Leben hat, in der qualvollen Isolierung. Darum möchte ich Sie auf einen Punkt der Schöpfungsgeschichte hinweisen. Warum hat Gott überhaupt die Welt geschaffen? Er hätte es doch nicht nötig gehabt. Er hätte doch an sich selbst gefallen haben können, nachdem Gott mit seinem Sohn war in Ewigkeit, vor die Welt geschaffen wurde, war Jesus beim Vater. Warum hat Gott die Welt geschaffen? Weil Gott uns zum Gespräch haben wollte. Er wollte mit uns eine Beziehung haben. Es ist Gottes großer Schmerz, dass er mit uns nicht reden kann. Und die ganze Natur will diese Beziehung zu Gott ja nur aufbauen und unterstützen. Und genau macht der Mensch das Gegenteil. Wir nehmen die sichtbare Welt und machen uns einen Glauben zurecht. Ohne Gott. Eine Lebenshaltung ohne Gott. Das ist in Jesus auch noch einmal unterstrichen, was in der Schöpfungsgeschichte steht. Dass Gott diese Welt geliebt hat so sehr, dass er seinen Sohn für diese Welt dahingab. Das steht schon auf den ersten Blättern der Bibel. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott will das Schöne des Lebens und der Welt haben. Und da, wo diese Welt sich von Gott abgekehrt hat, ist diese Welt in ihren großen Zwiespalt hineingeraten. Und das wissen wir, dass diese Welt erneuert wird, weil sie erlösungsbedürftig ist, so wie der Mensch erlösungsbedürftig ist. Und das kann die Bibel in ihrer ganzen plastischen Art sagen, dass wir auf eine neue Welt zugehen, wo der Säugling seine Hand in das Loch der Otter steckt und nicht mehr stirbt und wo der Löwe keinen Menschen mehr zerreißt. Dass Gott eine neue Welt schafft, in der das Leiden der Kreatur ein Ende hat, wo das Seufzen der Kreatur zu seinem Ziel kommt. Und darum dürfen wir doch diese Natur erkennen als eine in der Liebe Gottes geschaffene Natur, mit der er uns erfreuen will. Und ich wollte, dass Sie wieder einen Bezug bekommen, auch nicht mit schlechtem Gewissen, heute den Wohlstand genießen, den uns der Herr schenkt, dass Sie an den Tisch sitzen können und von Herzen ein Loblied singen. Das Tischgebet ist doch für uns nicht eine fromme Sitte, sondern wie können wir denn das genießen, ohne Gott zu danken? Und wenn wir uns morgens die Kleider an den Leib anlegen, ach, wie wunderbar hat uns Gott geschaffen und dass er uns die Kraft gibt für diesen Tag. Das sind doch seine Liebeszeichen, weil Gott will, dass ich lebe. Der Grund, dass ich Ja sage zum Leben, das ist, weil Gott leben will in seiner Liebe und der Grund der Schöpfung war die Liebe Gottes. Mir tut es leid, dass in unseren Gesangbüchern das schöne Lied von Philipp Spitta fehlt, aus dem ich nur ein paar Verse lesen will, weil viele es kennen. Freut euch der schönen Erde, denn sie ist wohl wert der Freud. Oh, was hat für Herrlichkeiten unser Gott da ausgestreut. Und doch ist sie seiner Füße reich geschmückter Schemel nur, ist nur eine schön begabte, wunderreiche Kreatur. Freut euch an Mond und Sonne und den Sternen allzumal, wie sie wandeln, wie sie leuchten über unserem Erdental. Und doch sind sie nur Geschöpfe, von des höchsten Gottes Hand hingesät auf seines Thrones weites glänzendes Gewand, wenn am Schemel seiner Füße und am Thron schon solch ein Schein, oh, was muss an seinem Herzen erst für Glanz und Wonne sein. Sie kriegen einen Bezug zur Schöpfungsgeschichte nur über das Herz Gottes. Wenn Ihnen Gott sein Herz enthüllt, wie er wirklich über Sie denkt, in seiner großen Liebe in Jesus, wie er Ihnen alles schenkt, was er hat, und dass seine Kraft in schwachen Menschen mächtig sein will und seine Gnade in uns, die Kraft, die er damals wirken ließ, als er die Welt geschaffen hat, die will er heute wunderbar auch geben. Und ein drittes, gegen das sich unsere Schöpfungsgeschichte wendet, ist die ziellose Wanderschaft. Ja, das Leben des Menschen hat kein Ziel. Er weiß nicht, woher er kommt und er weiß nicht, wohin er geht. Und die Fragen bleiben, weil er sein Leben nur versteht als Teil der Natur. Und das gibt uns keine Antwort. Und dann kommen all die abenteuerlichen Religionsvorstellungen von diesem Kreis, in dem man ewig geht und ewig wandert. Der ewige Kreislauf der Natur, des Sterbens und Wiederauferstehens. Wenn heute bei uns Leute der indischen Lehre der Wiederbringung aller Dinge in diesem heidnischen Sinn anhängen, möchte ich Sie daran erinnern, dass dies im Hinduismus die qualvollste Anschauung ist. Und jeder Inder schreit, dass er ausbrechen kann aus diesem Kreislauf, zur Erlösung kommt. Weil das Ziellose im Kreisgehen nicht auszuhalten ist. Und da bricht die Offenbarung Gottes ein in der Schöpfungsgeschichte und sagt, am Anfang, das fängt an, ja, was war davor? Ich weiß es nicht. Das hat Gott ihnen verborgen, das kriegen sie nicht raus. Am Anfang und von dem Augenblick ab gibt es Ablauf der Zeit und gibt es Geschichte. Und das war für die Juden und für die Christen so wunderbar, dass sie erkannt haben, der heutige Augenblick hat entscheidende Bedeutung. Und ich kann Geschichte machen in der Verantwortung vor Gott. Das ist ja erst durch die Offenbarung Gottes in der Bibel geschehen, dass Menschen den heutigen Augenblick erkannt haben und verstanden haben, dass ich Zukunft gestalten darf in Verantwortung. Jeder Augenblick kommt nicht mehr zurück. Und wo läuft mein Leben hin? Auf ein Ziel. Haben Sie das Ziel? Nur einer ist der Ewige, der allmächtige Gott, vor dem wir stehen. Und er ruft mich heute, weil er heute mein Leben öffnen will für sein Wirken und mich auf seine Zukunft hin, auf seine Ewigkeit hin ausrichten will. Es wird der letzte Tag kommen, der Gerichtstag Gottes, bei dem wir Rechenschaft geben müssen über jedes Wort, das wir geredet haben. Und über jede Tat, die wir getan haben, es sei gut oder böse. Weil ein Anfang ist, ist ein Ende. Und weil ein Ende ist, ist der Tag heute von solchem Gewicht. Das ist wunderbar, dass uns Gott aus der Ziellosigkeit herausholt. Und dass wir jetzt vor dem ewigen Gott stehen, der uns heute ruft, unser Leben neu zu ordnen, vollständig neu, und uns hineinzustellen unter seine segnende Macht. Amen.